Und interessant ist, damit komme ich zu meinem zweiten Kapitel, ein Blick auf die Instrumente, mit denen der Staat sowas umsetzen will. Man nackt nämlich diesen Instrumenten wie Elterngeld, Kinderkrippen und so fort an. Das sind Antworten auf eine Notlage, in die die Bevölkerung durch ihren wirtschaftlichen und politischen Gebrauch versetzt worden ist. Inwiefern? Man weiß, das ist heute üblich, Frauen sind nicht mehr nur die Gebärmuttern der Nation, die die Kinder auf die Welt bringen, sondern die sind schon lange nicht mehr an Haus und Herd gefesselt. Ein großes ökonomisches Potenzial, die sind ein Arbeitskräftereservoir. 16 Millionen Frauen, schreibt der DGB, arbeiten in Deutschland, das sind fast 50% der Erwerbsbevölkerung. Frauen kriegen nicht nur Kinder, Frauen arbeiten. Historisch hat er seinen Ausgangspunkt damit genommen, dass so in der Nachkriegsrepublik das Kapital ein Wachstum hingelegt hat in Deutschland, das mit dem einheimischen Arbeitskräftereservoir gar nicht zu befriedigen ging. Da hat die Politik zunächst in Anatolien und in anderen Weltgegenden geworben und Gastarbeiter ins Land geholt, bis auch die zu wenig waren, um den Arbeitskräftebedarf zu stillen. Dann wurden die Frauen mit einer großen Kampagne zur Emanzipation in den Arbeitsmarkt gelotst. Unter dem Titel Befreiung von Haus und Herd sind sie in die Berufswelt gerufen worden. Das war so schwer nicht, weil das Geld schon damals, das ein Mann heimgetragen hat, der noch der Ernährer der Familie hieß, in der Regel knapp bemessen war, sodass ein Zuverdienst immer nützlich war für eine Familie. Heute ist das durchgesetzter Standard. Heute weiß man, für die allermeisten Frauen ist der pure Geldmangel daheim in der Familie der Zwang zum Doppelverdienst. Der Lohn eines sogenannten Ernährers, ob es Mann oder Frau ist, trägt erklärtermaßen eine Familie und zusätzliche Esser wie ein Kind nicht. Es gilt heute selbst für so einen elaborierten und privilegierten Berufsstand wie die Lokführer. Wer neulich die Talkshow bei Anne Will gesehen hat, der hat schwarz auf weiß mitgeteilt bekommen. Ein gestandener, ausgebildeter Lokführer verdient 1290 Euro netto. Und das ist hochgegriffen in der Skala bei der Deutschen Bahn. Bezahlt mal von 1290 netto die Miete für eine dreiköpfige Familie, die Nebenkosten, die Ernährung und andere Notwendigkeiten. Dann weiß man, was treibt die Frauen heute in die Fabrik? Es ist der Geldmangel für das Gros. Das haben sie gemacht. Frauen sind arbeiten gegangen, Frauen gehen arbeiten. Das Wachstum in der Wirtschaft, das ich vorhin schon skizziert habe, das hat dafür gesorgt, dass immer mehr Kapital aus immer weniger Leuten zu schlagen geht. Das ist ein einziger Hebel zur Lohnsenkung gewesen und es ist es heute noch. Wachstum mit neuen Maschinen aus weniger Arbeitern mehr herzustellen, das schafft Arbeitslose, senkt also die Anzahl der Löhne und einmal hergestellt ein Arbeitslosenheer ist quasi das Produkt der Rationalisierung, ein weiterer Hebel, um die Löhne zu senken. Wie geht das? Man zeigt einfach jedem, der noch in der Fabrik einen Arbeitsplatz hat, dass vor dem Fabriktor einer steht, der den gern hätte. Schon ist der Mann erpressbar und diese Erpressung, die wird wirklich mit den Leuten veranstaltet. Die wird von ihnen bloß nicht so ausgesprochen, sondern sie sprechen das in der Floskel aus, Hauptsache Arbeit. Wie wenn die Tatsache, dass man benutzt wird, ein einziger Gnadenerweis ist, für den man dankbar ist. In Wirklichkeit ist der Seufzer, Hauptsache Arbeit, sowas wie die Verzichtserklärung darauf, dass man auf das Entscheidende, was die Arbeit hergeben muss, den Lohn, verzichtet, damit die Arbeit geht. Also Wachstum hat dafür gesorgt, dass mit der Produktion des Arbeitslosenheeres die Zahl wie die Höhe der Löhne sinkt. In dieses Wachstum sind auch noch die Frauen hineingestoßen, die dem Geldbedarf folgend ihre Jobs angenommen haben in der großen Industrie. Und diesen Frauen ist die Wirtschaft begegnet mit einer quasi diesem Geschlecht gewidmeten speziellen Erpressung. Warum ist es eigentlich üblich, dass eine Frau 50% des Männerlohns verdient, wie es in den ersten Tagen war? Heute, kann man wieder beim DGB nachlesen, verdienen Frauen 75% des Männerlohns, heißt immer für dieselbe Arbeit. Warum ist es eigentlich so? Nicht, weil einer gerechnet hätte, dass das der Frau und ihrer Leistung entspräche, sondern weil die Unternehmer ein schlagendes Argument der Erpressung in der Hand haben. Die Frauen brauchen dringend das Geld, aber sie sind vom Standpunkt des Unternehmers mit einem sehr gut ausnutzbaren Makel geschlagen. Sie können Kinder kriegen. Und das Gebärrisiko, dass sie dann ausfallen, wenn sie ein Kind bekommen, für ein Jahr, das lässt sich ein Unternehmer dadurch abkaufen, dass die Frau auf ein Stück des Lohns verzichtet. So hat sich quasi in der Folge eines wirtschaftlichen Wachstums, das einen unstillbaren Drang nach neuen Arbeitskräften hat, erst die Gastarbeiter, dann die Frauen, peu à peu und immer weiter eine Lohnsenkung abgespielt in Deutschland. Mit dem Wachstum und den vermehrten Arbeitslosen, mit den zusätzlich in den Markt hineindrängenden Frauen, sind die Löhne gesenkt worden. Und wenn Frauen einmal zu diesem Standard arbeiten, es geht auch für 75% des Männerlohns, dann ist für die erwachsene, arbeitnehmende männliche Bevölkerung nicht mehr bloß der Arbeitslose ein Erpressungsmittel, um ihn zum Lohnverzicht zu bewegen. Man kann gerade so gut auf eine Frau zeigen und sagen, in der Chipindustrie oder in der fischverarbeitenden Industrie werden die Männerlöhne gesenkt, weil Frauen dieselbe Tätigkeit für 75% erledigen. Und so wird verfahren, sodass man insgesamt eine Bewegung hat auf dem Arbeitsmarkt, wo der Geldmangel der Menschen zur Mehrarbeit antreibt. Frauen gehen wegen Geldmangel als zusätzliche Arbeitskräfte in den Markt. Geldmangel treibt zur Mehrarbeit. Und die Mehrarbeit verschärft den Geldmangel. Mit Verweis auf billige Frauen senkt man den Lohn der männlichen Verdiener und verewigt, verschärft quasi das Motiv der Frauen, arbeiten gehen zu müssen. Die familiäre Haushaltskasse wird immer knapper. Das aus Geldarmut der Familien geborene Benutzungsverhältnis gegenüber den Frauen, das ist in Deutschland als Emanzipation gefeiert worden. Die Befreiung der Frau von der Fesselung an Heim und Herd. Für die allermeisten Frauen ist die Befreiung zur Doppelbelastung geraten. Die haben nicht Beruf und Karriere statt Hausarbeit zu erledigen, sondern den Beruf als Zusatz. Und nur ganz wenige Ausnahmen, solche sogenannten Powerfrauen wie Sabine Christiansen oder Anne Will, die stehen als das quasi geläuterte Ideal einer Befreiung der Frau. Weil bei denen die Karriere keine Ergänzung ihrer häuslichen Pflichten ist. Frauen auf diesem Niveau, die lassen sowas erledigen. Durch Hausdamen und Hausmädchen. Was es da für einen Shishi bei den Reichen gibt. Diese Bewegung, diese Entwicklung, die hat einerseits das ökonomische Interesse des Staates an der Benutzung seiner Bevölkerung sehr zufriedengestellt. Mehr Menschenmaterial zu billigeren Löhnen schafft mehr Wachstum. Und andererseits hat genau dieses ökonomische Erfolgsergebnis einen Widerspruch zu einer anderen Anforderung, die der Staat an seine Bevölkerung hat. Die ökonomische Benutzung der Frau kollidiert nämlich mit der von ihr gewollten Nachwuchsproduktion. Die Geburtenrate in Deutschland ist in dem Maße gefallen, wie immer mehr Frauen für billiges Geld zur Arbeit gegangen sind. Und das Kindergeld, das eine ganz alte Einrichtung in Deutschland ist, hat diese fallende Geburtenrate nicht kompensieren können. Ich habe vorhin einstiegsmäßig die Zahlen vorgelesen. Die Geburten 1965 waren 1,325 Millionen und die sind heute gefallen auf 670.000. Hat sich also halbiert. Das ist ein Ärgernis für den Staat, weil die Benutzung der Ressource Volk auf dem Arbeitsmarkt, wo die Frauen jetzt für billiges Geld verschlissen werden, für ihn ärgerlicherweise dazu führt, dass die Nachwuchsproduktion stockt. Das ist der Punkt, das Ärgernis, an dem die ganzen familienpolitischen Maßnahmen ansetzen. Aber so, dass auf jeden Fall zwei Prämissen gewahrt bleiben. Eines kommt für den Staat offenbar gar nicht in Frage. Wenn weniger Nachwuchs produziert wird, weil das Kind ein sogenanntes Armutsrisiko ist, dann muss man eben die Löhne so erhöhen, dass eine Familie ordentlich ernährt werden kann und ordentlich wohnen kann. Diese Maßnahme, die scheidet schon deswegen aus, weil das Wirtschaftswachstum einen solchen Lohn und einen solchen Lebensstandard nach Auffassung der Verantwortlichen nicht verträgt. Das andere, dass die Frauen als Billigarbeitskräfte einfach aus dem Markt genommen werden, damit sie sich ganz wieder der familiären Pflicht widmen können, kommt auch nicht in Frage. Die Frauen sind verlangt und sollen weiter aktiv sein als Billigarbeitskräfte am Markt. Deswegen, wenn diese Prämissen gelten sollen, gibt's, so hat die von der Leyen gedacht oder ihre wissenschaftlichen Berater, nur eine Lösung. Man muss eine kurzfristige Unterbrechung der Frauenarbeit finanzieren, damit beide Funktionen, die der Staat von der Frau will, klappen. Sie soll eine billige Arbeitskraft am Markt bleiben und sie soll als Gebärerin ein Kind zur Welt bringen. Wie gewährleistet man das? Durch ein Elterngeld, das einen kurzfristigen Ausstieg aus der Arbeit gestattet. Man bekommt für 12 Monate 60% des Nettogehaltes oder Lohnes. Und hinterher, weil man darauf setzt und erpicht ist, dass die Frau als billige Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung bleibt, muss man einen Abstellplatz haben, wo man den Nachwuchs verstaut. Es braucht Kinderkrippen. Wenn beide arbeiten, muss wer anders auf das Kind aufpassen. Das lebt also davon, dass man der Frau eine doppelte Belastung wieder auferlegen will, die sie aufgrund des erfahrenen Geldmangels nicht erledigen konnte. Aber ebenso, dass der Geldmangel gar nicht behoben ist. Denn die Leistung muss man sich ja auch mal so zu Gemüte führen. Wenn man 12 Monate Elterngeld kassiert hat, dann hat man den Nachwuchs, von dem man vorher beschlossen hatte, der ist eigentlich nicht tragbar von den beiden Gehältern, die die beiden heimtragen. Das Elterngeld ermöglicht einem, einen Nachwuchs zu zeugen, der ausweislich der eigenen Lohnberechnungen untragbar war. Und als Gratisgabe gibt es dann noch eine Kinderkrippe, wo man sein Armutsrisiko verstauen kann, damit man hinterher wieder ein Gehalt verdienen geht, das so ein Kind erst zum Armutsrisiko macht. So ist es organisiert. Darüber, wie der Staat die ökonomische Benutzung und die reproduktive Funktion der Frau, sie soll Nachwuchs hergeben, vereinbar macht. Darüber ist ein heftiger Streit in der Republik entbrannt, den ich im letzten Kapitel noch kurz erläutern möchte.